Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solavi mit der Ausgabe vom Juni 2014, hier der Sendung über die solidarische Landwirtschaft in Deutschland und Europa, produziert auf Radio Dreieckland von der Gartenkoop Freiburg. Im Studio für euch und verantwortlich für die Sendung ist Fabian. Und thematisch werden wir uns heute mit dem Agrikulturfestival beschäftigen, das am kommenden Wochenende vom 27. bis zum 29. Juni in Freiburg am Platz der Alten Synagoge stattfinden wird. Inhaltlich werden wir uns, wie gesagt, mit diesem Agrikulturfestival beschäftigen und haben dafür auch ein Interview ausgemacht. Wir haben nämlich mit Guido Grüner von der Initiative aus Oldenburg, die Selbstorganisation von Arbeitslosen vorantreibt, haben wir ein Interview ausgemacht. Das werden wir ungefähr in 10 Minuten führen. Und musikalisch begleitet uns durch die Sendung die Bands, die auch fürs Wochenende geplant sind, also zum Beispiel Kolibri oder Matou Noir. Und gegen Ende der Sendung werde ich dann ein paar Lieder spielen, die dann vermutlich auch am Samstagabend bei dem gemütlichen Ausklingen im Peterhofkeller stattfinden werden. Also die werden dort gespielt werden. Dort lege ich nämlich mit jemandem, mit dem Peter Volz von den Agronauten auf. Und natürlich ist gleichzeitig hier auch das RDL-Hoffest. Also da müsst ihr euch dann schon entscheiden, ob ihr euch hier aufs Greta-Gelände begebt oder zum Peterhofkeller, um dort zu entspannen. Vielleicht auch eins nach dem anderen, weil es ist ja nicht weit voneinander entfernt. Vielleicht ein paar Takte zum Programm im Allgemeinen. Es gibt mehrere Veranstaltungsorte. Also es ist alles rund um den Platz der Alten Synagoge. Dort wird eine Bühne aufgebaut sein und den ganzen Samstag auch über die Infostände dort stattfinden. Die Vorträge oder die inhaltlichen Beiträge sozusagen werden im Winterer Foyer des Theaters stattfinden, also direkt auch neben dem Platz der Alten Synagoge. Ihr müsst also nicht euch weit weg bewegen. Und da gibt es am Freitagabend nämlich einen Vortrag zu Ökofaschismus und Esoterik im Biozentrismus. Ein Vortrag von Peter Bierl. Später in der Sendung, so ungefähr in 25 Minuten, werden wir auch ein Interview von meiner Kollegin Caro mit Peter Bierl hören zu diesem Thema. Und am Samstag geht es dann um Saisonarbeiterinnen in Europa und der Region. Dort wird Dieter Beer, Sissel Brodahl und Guido Grüner, eben den wir später interviewen werden, eine Diskussion, also Inputs geben und danach diskutieren, unter anderem auch mit Heinz Rehm, dem Geschäftsführer des Maschinenring Breisgau, aus einer der Organisationen, die hier in der Region die meisten Saisonarbeiter vermittelt, vornehmlich Saisonarbeiterinnen aus Rumänien, die in der Weinlese, im Spargelstechen und so weiter arbeiten. Und wir hoffen, dass dort ein guter inhaltlicher Austausch zustande kommt. Dann gibt es um 17.30 Uhr, also dieser Vortrag zu Saisonarbeiterinnen, am Samstag um 15 Uhr. Um 17.30 Uhr gibt es dann eine Podiumsdiskussion mit Jenny Teufel, Christian Hiss, Siegfried Jeckle und Claudia Bieling zum Thema regional ernähren. Warum, wie und von wem? Das findet, wie gesagt, auch im Winterer Foyer des Theaters statt. Und abends ist dann wieder Band und auf dem Platz der Synagoge. Und ab 22 Uhr dann im Peterhofkeller eben noch ein bisschen Ausklang, Disco. Und am Sonntag gibt es einen Open-Air-Brunch und ein bisschen Kindermusik für Kinder, von Kindern, vor allem für Kinder, und ein Workshop zu Beat and Box, also wie man mobile Beete bauen kann. Da gibt es auch am Samstag schon um 11 Uhr und am Sonntag auch wieder um 11 Uhr. Und dann gibt es noch einen Workshop um 12 Uhr, Wo beginnt Rassismus? Ein Workshop mit Babek Sadati und dann zum Abschluss die Marching Band Kiss Elfunk. So, vielleicht erstmal zum Einstieg in das Programm des Festivals. Und um das nicht allzu trocken werden zu lassen, spielen wir euch mal ein bisschen Musik von einer Band, die dort auch mit auftauchen wird. Fangen wir ein bisschen chronologisch an. Logisch, um 18 Uhr, nämlich am Freitag, eröffnet sozusagen nach den Alphornbläsern die Kolibri Band mit Akustik-Pop das Festival. Wir haben jetzt hier nur leider Musikstücke, die wir von YouTube uns besorgt haben. Deswegen ist die Audioqualität vielleicht nicht so großartig. Wenn ihr euch also an der Aufnahme stört, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen, die toll abgemischte Live-Version am Freitag, den 27.6. Juni natürlich, auf dem Platz der Alten Synagoge zu hören. Das war die Band Kolibri, die auch hier in Freiburg gespielt hat, mit der Aufnahme von Januar 2014 mit dem Song You Are Not The One For Me. Und wir sind jetzt, wie angekündigt, verbunden mit Guido Grüner von der ALSO-Initiative in Oldenburg. Hallo.
Hallo Fabian.
Hallo. Kannst du vielleicht gleich mal anfangen mit einer Vorstellung der ALSO-Oldenburg-Initiative? Das ist ja hier im Südbaden kein Begriff. Wie seid ihr entstanden? Mit was beschäftigt ihr euch?
Na, ich glaube, einige kennen uns auch in Südbaden. Also die ALSO ist eine Arbeitsloseninitiative, eine Selbstorganisation von Menschen mit geringem Einkommen. Egal, ob wir gerade Hartz IV oder Arbeitslosengeld I oder blöde, prekäre Jobs haben, das spielt dabei keine Rolle. Und wir setzen uns ein, im Prinzip für eine gerechte Welt, für ein Leben und Arbeiten ohne Armut, ohne Not. Und das natürlich schwerpunktmäßig rund um Erwerbslosigkeit. Und von daher interessiert uns immer auch, wie sehen die Leistungen für Erwerbslose aus. Und dann kommt man ganz schnell zu dem blöden Stichwort Hartz IV. Und das ist dann unsere Verbindung zu dem Thema, dass wir sehen, dass wenn man genau nach dem einkaufen muss für die Ernährung, was bei Hartz IV drin ist, tja, dass man das praktisch auf Kosten der Bauern machen muss und auf Kosten der Landarbeiter, und das sind eben häufig auch migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter.
Also über diese Frage des Einkommens sozusagen und des verfügbaren Einkommens für Lebensmittel, jetzt aus dem Hartz-IV-Satz sozusagen, seid ihr darauf gekommen, was eigentlich Lebensmittel, wie sich der Preis zusammensetzt und so weiter.
Genau.
Das ist,
genau.
Und, okay, dann.
Das ist nämlich eigentlich ganz einfach, weil dieser Regelsatz, jetzt diese 391 Euro monatlich, der ist ja für verschiedene Abteilungen vorgesehen. Sei es für Kommunikation oder für Bekleidung oder eben auch für Ernährung und Trinken. Und für die Ernährung sind da eben grob gerechnet 130 Euro drin. Und wenn man sich von 130 Euro ausgewogen ernähren will, das hat mal ein Forschungsinstitut für Kinderernährung ermittelt, geht das nur, wenn man immer das Billigste kauft. Genau genommen, die haben in Dortmund erhoben, die Preise von zwei Discountern und von zwei anderen Ketten, also Rewe und Edeka, und haben dann geprüft, was kostet die Milch, die Butter, das Brot und in der Stadt Dortmund am jeweiligen Tag bei den Vieren. Und wenn ich dann bei dem günstigsten kaufe, dann komme ich mit den 130 Euro genau hin, um mich ausgewogen zu ernähren. Das klingt erstmal toll, bloß das geht eben genau zu Lasten von Bauern und Landarbeiterinnen, weil die nämlich von diesen großen Lebensmittelketten gezwungen werden, zum billigsten Preis zu liefern, abzuliefern. Und das, was wir heute bei migrantischen Arbeitskräften, sei es hier in der Bundesrepublik, in der Spargelernte oder bei den Erdbeeren erleben, wenn Löhne nicht gezahlt werden oder wenn nur ganz minimale Löhne gezahlt werden, das ist genau die Folge davon, dass der Lebensmitteleinzelhandel eine solche Kraft hat in der Bundesrepublik, von den Produzenten billigste Lieferung oder Lieferung zum billigsten Preis, das heißt nicht schlechte Qualität, aber zum billigsten Preis zu verlangen. Und wir als Erwerbslose müssen im Prinzip diese Billigangebote von denen kaufen und sitzen damit in einer ganz blöden Situation. Nämlich wir wissen, okay, wir finden vielleicht die Schnäppchen, aber auf der anderen Seite zahlen Bauern und Landarbeiterinnen mit ihrer Einkommensarmut den Preis dafür, dass wir vielleicht irgendwie noch über die Runden kommen.
Also man könnte fast sagen, durch die Hartz-IV-Sätze seid ihr gezwungen, ihr, die auch prekäre Einkommensverhältnisse habt, anderen Leute in prekäre Einkommensverhältnisse zu zwingen, genau. Weil eben ihr euch sozusagen nichts anderes kaufen könnt. Jetzt ist ja, genau. Wenn du sagst 130 Euro von 350 oder was?
390.
Dann sind das ja 33%. Also das ist dreimal so viel, wie ein normaler Durchschnittsbürger genau. Für Lebensmittel ausgibt in Deutschland.
Ja.
Das heißt, die anderen Bundesbürger, also es könnten theoretisch, wenn man es den Durchschnitt nimmt, 11% mehr ausgeben für ihre Lebensmittel, tun sie aber nicht.
Ein Teil natürlich.
Ein Teil. Natürlich.
Also wir haben das mal geguckt, was das Statistische Bundesamt dazu sagt. Die machen ja alle 5 Jahre eine große Erhebung, was welche Haushalte für die Ernährung ausgeben können. Und dann kann man sehen, dass ungefähr 20 Millionen Bundesbürger, also so über den Daumen 25-30%, nämlich diejenigen mit den geringen Einkommen, auch nicht viel mehr haben im Monat für die Ernährung als jemand, der Hartz IV hat. Also die haben nach der letzten Erhebung aus 2008, haben die gerade mal so 10 bis 20 Euro pro Monat mehr. Und das ist nicht viel. Und wenn man nur zum durchschnittlichen Preis, nicht zum Billigsangebot, sondern zum durchschnittlichen Preis sich angemessen ernähren will, bräuchte man heute, also im Jahr 2014 nach der Preisentwicklung, 100 Euro mehr im Regelsatz alleine. Das ist irre. Also muss man sich überlegen, dann wäre der Regelsatz schon bei 490 Euro.
Wenn man nur die Preissteigerung bei Lebensmitteln mit einberechnen würde.
Nee, und wenn die Leute eben nicht die billigsten Angebote, die am meisten die Bauern und die Landarbeiterinnen drücken, weil die müssen auch entsprechend billig liefern, sondern wenn die zum durchschnittlichen Preis die ganzen Einkommensarmen, also egal ob erwerbslos oder prekär Beschäftigte, wenn die zum durchschnittlichen Preis kaufen würden, dann bräuchten sie im Monat nicht 130 Euro, sondern 230 Euro. Und das ist eben auch schon eine Richtung, in die man eigentlich auch gesellschaftlich diskutieren muss, nämlich wie viel Geld muss hier jeder Mensch in dieser Bevölkerung haben, um eben nicht im Prinzip sich meinetwegen ernähren oder anderes Thema kleiden zu können, nur auf Kosten derjenigen, die da absolut ausgebeutet werden. Und es ist egal, ob das die Bauern hier sind oder die Landarbeiterin in Almeria oder die Textilarbeiterin in Bangladesch. Das ist im Prinzip überall dasselbe üble Spiel.
Ja, zu der Ausbeutung der Arbeitskräfte kommt ja noch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Also wenn man die Landwirtschaft nachhaltig betreiben will, dann kommt da nochmal ein ganz anderer Kostenfaktor nochmal obendrauf sozusagen. Jetzt hat dir, das war sozusagen euer Einstieg in dieses Thema. Kannst du umreißen für unsere Hörerinnen und Hörer, was das für euch bedeutet hat? Also wie habt ihr euch dann diesem Themenfeld angenähert? Was für Studien oder Kooperationen seid ihr da eingegangen?
Also wir haben 2008, 2009 im Prinzip die Kämpfe der Milchbauern hier in der Bundesrepublik mit Erstaunen und mit Bewunderung wahrgenommen. Und weil die waren im Prinzip an demselben Thema wie wir. Die haben gesagt, Mensch, damals hier für 19, 20, 21 Cent pro Liter, da können wir nur auf Kosten der Gesundheit der Tiere, auf Kosten der Familie der Bauern, auf Kosten dessen, was du gerade gesagt hast, der Natur, der Artenvielfalt auf den Wiesen, der Überdüngung, der möglichen Erkrankung der Tiere in den Ställen, Antibiotika-Einsatz und sonst was, alles zur Leistungssteigerung. Wir können nur auf Kosten von allem im Prinzip wirtschaften. Und wir wollen in eine ganz andere Richtung, haben die Milchbauern gesagt. Okay, und wir haben dann zusammen mit Milchbauern angefangen, hier in Oldenburg Aktionen zu machen. Ich glaube, die erste Aktion war 2010. Da haben wir die CDU-Landtagsfraktion in der Uni Vechta auf einer Klausurtagung, ich sag mal, überrascht. Mit Bauern und Erwerbslose zusammen haben wir im Prinzip den Eingang dicht gemacht und den Minister zur Diskussion gestellt. Und das war schon ganz putzig, wie die CDU-Oberen sich dann gewundert haben, sich die Nasen plattgedrückt haben an den Fenstern der Uni in Vechta, um zu gucken, was passiert da, Erwerbslose und Bauern zusammen. Das hatten sie noch nie erlebt. Und so machen wir immer mal wieder überraschende Aktionen. Wir haben im letzten Jahr für eine Stunde oder anderthalb Stunden eine Zufahrt zu dem Futtermittelhafen in Brake blockiert. Da standen nachher ungefähr 30, 40 LKWs. Es geht um die Futtermittel, die aus Südamerika hierher geholt werden, um hier in der Massentierhaltung gerade die Tiere durchzufüttern, weil die werden ja schon lange nicht mehr mit dem Futter gemästet oder gefüttert, um die Milch zu produzieren. Wo das Futter hierher kommt, das holt man ja, raubt man ja im Prinzip woanders her. Und so gucken wir immer, dass wir schon ein Stück weit aktionsorientiert sind, einfach um Aufklärungsarbeit zu machen, dass man an diesen Preisen, die die Bauern bekommen und die viele Menschen zahlen können, auch was ändern muss. Du hast ja gerade schon was angesprochen, es ist zum Glück nicht jeder in dieser Gesellschaft hier gezwungen, das Billigste zu kaufen. Und wenn wir uns angucken, wie Bauern zum Teil arbeiten müssen, können wir es auch einfach nicht mehr verstehen, dass Menschen, die es sich wirklich leisten könnten, da nicht woanders kaufen, also direkt bei den Erzeugern oder auf regionalen Märkten. Und das wäre noch ein anderes Thema, also dass da auch bei vielen die Einsicht wachsen müsste, dass Geiz alles andere als geil ist.
Jetzt habt ihr ja auch Forschung mit betrieben, beziehungsweise da Kooperationspartner mit der Confédération Paysanne in Frankreich, die da, soweit ich informiert bin, in verschiedenen europäischen Ländern schaut, wie migrantische Arbeit in der Landwirtschaft organisiert ist und was für Probleme dort entstehen. Genau. Wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt und was ist dabei rausgekommen?
Ja, der Ausgangspunkt war, dass Kleinbauern von der La Confédération Paysanne, also dieser einen französischen Bauerngewerkschaft, immer wieder von ihren großen Verbänden und der Politik in Frankreich gesagt bekommen haben, arbeitet wie in Deutschland, die sind modern, die sind leistungsfähig, die sind auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Und diese Bauernorganisation hat gesagt, ehe wir da hinterherlaufen, gucken wir erstmal genauer hin. Gut, und weil wir zusammen mit Bauern und auch Gewerkschaftern und Umweltschützern im letzten Jahr den Vion-Schlachthof in der Nähe von Kloppenburg blockiert hatten, mal für ein paar Stunden, ist diese Bauernorganisation auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, hier, wenn die ja schon Aktionen machen, dann haben die vielleicht auch Kontakt zu Betroffenen, wissen, was da genau abgeht. Und dann schicken wir mal Leute dahin, die uns in Frankreich berichten, quasi zu wessen Lasten diese Billigproduktion und Billigsproduktion in Deutschland läuft. Und die beiden Kolleginnen von der Confédération Paysanne haben dann eben auch ganz, ganz viel gefunden. Also dass Löhne nicht gezahlt werden, diese elenden Unterbringungsmöglichkeiten, dass die Krankenbehandlung hier bei den Subunternehmen in den Schlachthöfen den Menschen häufig verweigert wird, dass übelste Arbeitsausbeutung gekoppelt mit sexueller Ausbeutung da einhergeht, dass zum Teil bei den Subunternehmen die es da einfach Personalunion zu Rockerbanden geht, gibt, die die Arbeiterinnen dort, wenn sie auch nur versuchen, auf ihre Rechte zu pochen, massiv einschüchtern, also mit körperlicher Bedrohung, mit Bedrohung der Menschen in den Heimatländern, also Rumänien, Bulgarien, Moldawien zum Beispiel. Denn man muss schon wissen, also dass die Rocker, das Rockergruppen MC Gremium zum Beispiel, heißt es, sei dabei, dort verknüpft sind, das überrascht auch nicht unbedingt, weil diesen Bereichen Kenntnisse im Rahmen Menschenhandel, Menschenschlepperei und Ähnliches eben einfach aus anderen Bereichen her, die eben diese Kenntnisse haben. Und dann trifft man auf einen Bereich, der von vielen eben, also auch aus der katholischen Kirche, wirklich als mafiöse Verhältnisse bezeichnet wird. Und eben diese migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter dann dementsprechend auch ja, einschüchtert, ausbeutet, unterdrückt. Also ziemlich erschreckende Ergebnisse, die die Recherchen gebracht haben. Und wo, ja, das muss ich wirklich selbstkritisch auch sagen, wo wir in Oldenburg ohne diese Recherchen der Kolleginnen und Genossinnen aus Frankreich eigentlich auch nicht so genau wüssten, was direkt bei uns hier, wo wir leben, auch abgeht. Und das ist der zweite, das ist ein anderer Punkt, wo es ja auch selbstkritisches Erschrecken gibt.
Jetzt gibt es in Frankreich diese Gewerkschaften, die sich um die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter kümmern und dort Forschungen nachstellen, also zumindest in Deutschland dann nachstellen, aber sich dort wirklich informieren. In Deutschland gibt es ja jetzt, soweit ich das bisher überblicken kann, so diese Alleinvertretung des Deutschen Bauernverbandes, wird ja versucht aufzubrechen, unter anderem durch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, aber das sind ja eigentlich keine dedizierten Landarbeiterinnen-Gewerkschaften, wie man das jetzt aus der Sindicato de Obreros de Campo in Andalusien zum Beispiel kennt, wo wirklich eine Gewerkschaft der Landarbeiterinnen da sind. Also wie organisieren sich oder wie können sich denn eigentlich solche ArbeiterInnen in der Landwirtschaft, ob jetzt mit demokratischem Hintergrund oder nicht, organisieren? Sind die Gewerkschaften eigentlich irgendwie organisiert oder vertreten in Deutschland?
Also da fallen dann natürlich sofort erstmal die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten für die Industriearbeiter zum Beispiel in den Schlachthöfen oder in der Lebensmittelverarbeitung ein. Oder die Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt für alle, die in der Landwirtschaft als Landarbeiter an Landarbeiterinnen tätig sind, ein. Und da gibt es je regional unterschiedlich Kolleginnen und Kollegen, die ja wirklich ziemlich engagierte Arbeit machen. Das ist, also da sind wir hier in Oldenburg, glaube ich, ziemlich gut. Wie es da bei euch unten aussieht, habe ich keine Ahnung. Aber es gibt überall so ein paar Highlights. Ostwestfalen oder Waldkraiburg oder. Das wären erstmal die Orte. Nur das Problem ist, wie gesagt, Gewerkschaften sind unterschiedlich, aber die Lage, die rechtliche und persönliche Lage dieser Landarbeiterin ist einfach total angreifbar. Also die haben, die Gesetze hier in Deutschland sind so, dass diese Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie zum Beispiel bei einem Subunternehmen, egal ob in der Landwirtschaft oder in der Fleischindustrie zum Beispiel arbeiten, dass sie dann zum Teil noch nicht mal nach deutschem Arbeitsrecht behandelt werden. Dass sie darauf nicht pochen können. Und das sind einfach ganz üble, das ist eine üble Situation, wo diese Menschen in einem Land sind, wo sie noch nicht mal wissen, auf welche Rechte sie pochen können. Und eigentlich, so würde ich behaupten, die Politik in der Bundesrepublik auch sehr viel dafür getan hat, dass diese Menschen so ungesichert hier sind. Weil auf je weniger Rechte sie pochen können, umso billiger müssen sie sich verkaufen und umso billiger werden hier am Ende die Nahrungsmittel hergestellt. Das ist eine ziemlich üble Situation. Und das Nächste, was im Augenblick übel ist, ist, dass eben jetzt gerade eben die Große Koalition zwar ein Mindestlohngesetz irgendwie durch den Bundestag bringt, aber selbst in diesem Gesetz wieder drin steht, dass der Mindestlohn dann nicht wirklich überprüfbar gilt, wenn die Menschen bei einem Subunternehmen beschäftigt sind. Und das ist also ziemlich unsäglich. Also man weiß inzwischen überall, was in dieser Branche, zum Beispiel Fleischindustrie, abgeht. Und dann baut hier die schwarz-rote Koalition über so eine Regelung, ja, der Generalunternehmer, meinetwegen der Schlachthof, muss nicht haften für das, was bei den Subunternehmern passiert, wieder ein Riesenscheunentor ein, um die Bezahlung nach Mindestlohn wiederum zu umgehen. Hier ist die Messe, die letzte, noch nicht gegessen zwar, aber ich denke, da werden wir am Samstag auch, ich denke, uns das genauer angucken können und eben auch überlegen können, Mensch, wie kann man da die Lage aller migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter hier in Deutschland einfach verbessern? Wie kann man da selber eingreifen? Das wäre, denke ich, eine spannende Situation, spannende Diskussion. Und wir wissen hier aus Niedersachsen, dass wir hier eigentlich ziemlich gute Verhältnisse haben, was Zusammenarbeit angeht von Bauernorganisationen wie zum Beispiel der ABL, die du schon angesprochen hast, aber eben auch Gewerkschaften oder eben auch Slowfood-Gruppen oder eben BUND und ähnliche. Also das sind eigentlich sehr spannende Bündnisse, weil damit eben nicht einfach nur so ein ganz, ganz kleiner Sektor in der Gesellschaft, meinetwegen wieder die Gewerkschaften und so, oder die ABL nur irgendwas will, sondern das ist schon viel breiter. Und ich denke, das gibt da auch gute Möglichkeiten einzugreifen und zu sagen, nee, also auch dieser Mindestlohn, der muss ganz klar für alle Menschen, die hier arbeiten, gelten. Und wenn man sieht, also Cindy, die Kollegin jetzt dieses Jahr hatte gefunden, zum Beispiel in Südoldenburg, dass da bei einem Gemüsegroßbauern da für 1,37 Euro die Stunde am Fließband gestanden hat. Und dem gegenüber, das war ein ungarischer Kollege, dem gegenüber sind 8,50 Euro ja fast schon Reichtümer. Und wenn man, also wir finden 8,50 Euro nicht ausreichend, aber bezüglich der Situation, dass ganz viele Menschen wirklich 3, 4, 5 Euro plus kriegen brutto, wäre das erstmal mit dem Mindestlohn ein wichtiger Schritt, dem zwar nächste folgen müssen, aber den muss man erstmal durchkriegen.
Den muss man erstmal durchkriegen in der Politik und dass das auch einfacher wird, da wollen wir daran teilnehmen, beziehungsweise daran teilhaben mit der Diskussion am Samstag, den 28. Juni hier in Freiburg. Du wirst dort auch nochmal einen Input geben von rund 20 Minuten. Dieter Beer, Sissel Brodahl werden auch was zur Situation von Saisonarbeiterinnen in eher im südlichen Europa sagen. Und danach gibt es eine Podiumsdiskussion, wo auch Heinz Rehm, der Geschäftsführer des Maschinenring Breisgaus, hier aus der Region mit auf dem Podium sitzen wird. Ich bin sehr gespannt auf diese Diskussion und hoffe auch, dass sich viele Mitglieder der Gartenkorb Freiburg daran beteiligen werden, weil natürlich sind Löhne und wie können Löhne gestaltet werden, auch für die Gartenkorb ein Thema. Wir versuchen zwar diesen Preis und Wert des Gemüses, das zu entkoppeln, aber natürlich haben auch Gartenkorb Mitglieder nur begrenzte finanzielle Ressourcen und natürlich wollen unsere Mitarbeiter auch so gut es geht ordentlich gewertschätzt ihre Arbeit sehen und das funktioniert auch bei uns zu einem Teil zumindest über einen Lohn, ein Gehalt. Dann sage ich mal vielen Dank, Guido, für diesen Input erstmal und wir sind alle gespannt auf Samstag und wir hören dann bald voneinander.
Ja, wir freuen uns.
Alles klar, bis dann.
Okay, tschüss.
Ciao. Und hier bei dem Logbuch Solawi geht es weiter mit Matu Noir und einem Titel, den ich unmöglich aussprechen kann, Shaye Shukraiche. Das ist eine Aufnahme vom Jazzhaus in Freiburg und Matu Noir wird auch am Freitagabend spielen, um 19.30 Uhr, Jazz Jungle Balkan auf dem Platz der alten Synagoge.
Shaye Shukraiche! Thank you.
voy. La luna me espera. Si tú no me quieras, yo me voy con él.
Matu Noah mit einer Aufnahme aus dem Freiburger Jazzhaus und dem Song Shakir Sukare. Wie gesagt, die spielen am Freitag, den 27.06. auf dem Agrikulturfestival um 19.30 Uhr auf dem Platz der Synagoge. Und jetzt kommen wir zu dem Vortrag, der diesem Konzert vorausgeht. Feindbild Mensch, Ökofaschismus, Esoterik und Biozentrismus. Ein Vortrag von Peter Bierl. Und diesen Peter Bierl hat meine Kollegin Caro interviewt im März diesen Jahres. Ökologie und Umweltschutz sind ursprünglich keine linken Ideen, sondern haben braune Wurzeln im Kaiserreich. Linke haben das Thema erst in den 1970er Jahren für sich entdeckt. Dabei schreckten manche vor ihnen nicht davor zurück, auch mit Rechten zusammenzuarbeiten. Wo noch heute solche Verbindungen liegen, warum er das noch immer schlimmer findet als Nazis, die den Atomtod aus Polen stoppen wollen, erzählt Peter Bierl im Interview.
Gibt es eine solidarische Landwirtschaftsinitiative, die Gartenkorb. Und von dieser Initiative wurde Elke Fein ausgeschlossen, weil ihre Aussagen als AfD-Sprecherin, Landessprecherin für Baden-Württemberg, nicht mit den Zielen der Gartenkorb, also weil sie diesen Zielen entgegenstanden. Sind dir ähnliche Fälle bekannt?
Ja, es gibt halt immer wieder Versuche, jetzt weniger aus von der AfD, dazu ist die noch wahrscheinlich zu neu, aber es gibt halt in den letzten Jahren vermehrt Versuche von Nazis bei, sage jetzt mal, Umweltthemen, Umweltaktionen aufzulaufen und sich da zu präsentieren und ihre Position zu verbreiten. Das eine ist die Versuche 2011 und 2012 bei diesen Demonstrationen von Umweltverbänden und Kleinbauern in Berlin gegen die Grüne Woche aufzutreten. Da gab es dann 2012 auch eine Auseinandersetzung, wo Antifaschisten es geschafft haben, die dann rauszudrängen. Was sehr bekannt ist, sind die Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, wo Nazis aus dem NPD-Umfeld in Antigentechnik-Initiativen aufgetaucht sind, beziehungsweise dann auch als Ökobauern in einschlägigen Verbänden, die sowas vertreiben. Also insofern gibt es immer wieder mal. Der Verband Bioland hat inzwischen auch seine Satzung dahingehend geändert, dass also Ökobauern oder auch Verarbeiter, Händler mit einem einschlägigen Hintergrund auch wieder ausgeschlossen werden können. Also insofern gibt es diese Auseinandersetzung in den letzten Jahren wieder vermehrt.
Und wäre das dann auch ein Grund für die entsprechenden Initiativen, sich mit ihren braunen Wurzeln thematisch auseinanderzusetzen, also für Ökologie- und Umweltschutzbewegungen?
Ja, auf jeden Fall. Also weil nach wie vor so ein Missverständnis eigentlich existiert, als wäre Öko-Umweltschutz von vornherein eine linke Angelegenheit. Das ist so eine Vorstellung, die sich im Laufe der 70er Jahre entwickelt hat und heute, glaube ich, ziemlich weit verbreitet ist. Und das ist halt nun mal eigentlich ein Missverständnis, weil die historischen Wurzeln des Umweltschutzes in Gestalt von Lebensreform und Heimatschutz sind rechts außen. Also das war ein eher bürgerlich-konservatives bis romantisch-esoterisch-völkisch-antisemitisches Milieu der Lebensreformer und Heimatschützer, die das im Kaiserreich begründet haben. Bis heute verwenden übrigens die Nazis, auch die NPD, in ihren Programmen den Begriff Heimatschutz. Und um damit auch klar anzuzeigen, worum es ihnen in erster Linie geht, nämlich um ihre nationalistischen und rassistischen Positionen. Also es geht eigentlich um den Schutz der Heimat, es geht um deutsches Erbgut, das gegen radioaktive oder gentechnische Verunreinigungen geschützt werden soll.
Und gibt es da so einen Punkt, wo es angefangen hat, dass die Umweltbewegung dann quasi übergeschwappt ist und dann zu sowas Linken geworden ist, also dass es nicht nur allein von rechts besetzt war?
Das sind schon die Auseinandersetzungen in den 70er Jahren, wo sich dann eben zunehmend auch Teile der Linken eingemischt haben, wenngleich manche mit einer sehr oberflächlichen Haltung, etwa die DKP, die dann hier gegen Atomanlagen demonstriert hat, immer betont hat, im Sozialismus oder wenn Atomanlagen in Arbeiterhand sich befänden und es nicht mehr um Profit ginge, dann wäre das eine ganz prima Technologie. Aber diese 70er Jahre sind die Zeit, wo das erste Mal auch linke Leute sich da eingemischt haben. Und insofern kann man sagen, wenn es eine linke Tradition in dem Umweltbereich gibt, dann fängt die da ungefähr an. Wobei jetzt im Rückblick, muss ich sagen, finde ich es schon ziemlich erschütternd, dass Linke da mit Nazis zusammengearbeitet haben. Das beste Beispiel ist ja der Werner Georg Haferbeck, der da in den 70er Jahren als Präsident des Weltbundes zum Schutz des Lebens eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und der auch in der Gründungsphase der Grünen 1977 bis 80 eine wichtige Rolle gespielt hat und mit dem dann eben auch linke Leute zusammengearbeitet haben, obwohl eigentlich klar sein musste, wo der herkommt und dass der schon in der NS-Zeit eine Karriere als Funktionär hinter sich hatte. Also die Linke damals war gegenüber diesen rechten Tendenzen ziemlich ignorant oder blind.
Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein so sagen kann, aber war das, weil Ihnen das Thema Umweltschutz so wichtig war oder warum haben Sie das akzeptiert, mit Rechten zusammenzuarbeiten?
Ich glaube, es gab eine gewisse gemeinsame Basis. Die Zusammenarbeit zwischen Linken und Teilen der Rechten, auch der extremen Rechten, geht eigentlich zurück auf die Ablehnung der Atombewaffnung in den späten 50er Jahren. Also auch da haben nicht alle Rechten und nicht alle Linken, aber wie gesagt Teile aus diesem Spektrum zusammengearbeitet. Und die gemeinsame Grundlage war eigentlich gegen Amerika, gegen die USA, mit so einem teilweise auch, wie ich finde, ziemlich stark völkisch-nationalistischen Touch. Auch die KPD, die verbotene KPD hatte das, sie nicht nur einfach die amerikanische Politik kritisiert hat, sondern sich auch gegen amerikanische Filme, amerikanische Kultur gewandt hat, so als Form der kulturellen Überflutung. Also das war so eine der auch ideologischen Schnittmengen und das andere war der Antizionismus, also die Attacken auf den Staat Israel. Das waren die Punkte, wo sich Rechte und Linke treffen konnten. Und beim Thema Umwelt hatte die Linke eigentlich noch kaum einen eigenen Zugang oder eine eigene ideologische, theoretische Grundlage erarbeitet.
Findest du, dass es sich mittlerweile gebessert hat oder dass man da immer noch zu stark diesen braunen Wurzeln in gewisser Weise anhängt?
Also ich denke, dass es inzwischen, gibt es eine lange Auseinandersetzung dazu, es gibt eine gewisse Sensibilität. Ich denke jetzt an die Berichterstattung, die es vor einigen Jahren gab über rechte Biobauern, wo man dann gesehen hat, wie Verbände ganz schnell irgendwelche Links von Homepages löschen oder schauen, ob sie Mitglieder ausschließen können, dass es da schon eine gewisse Sensibilität inzwischen dafür gibt. Wobei für mich das Hauptproblem das ist, und das trifft aber jetzt nicht nur diesen Bereich Ökologie, dass in Deutschland grundsätzlich eigentlich sowohl in den Medien als auch von manchen Linken und manchen Antifaschisten das Thema immer nur dann ernst genommen wird, wenn die entsprechenden Protagonisten bei der NPD oder in den Kameradschaften sind, wenn ganz offensichtlich der Holocaust geleugnet wird und solche Dinge. Und alles, was so sozusagen niedrigschwelliger ist, da ist dann wenig Aufmerksamkeit und wenig Bewusstsein auch dafür da. Also ich denke jetzt vor allen Dingen natürlich auch an die globalisierungskritische Bewegung, wo meiner Meinung nach doch einige Vorstellungen, die ursprünglich aus der neuen Rechten stammen, eingesickert sind. Also zum Beispiel dieses immer wieder drauf rumhacken, dass man gegen eine sogenannte kulturelle Homogenisierung angehen würde. Das ist ja was sich in den einschlägigen Erklärungen etwa von diesem internationalen Forum zur Globalisierung oder auch beim Weltsozialforum in den Erklärungen immer wieder findet.
Das geht dann aber über den Bereich Umweltschutz, Ökologie.
Ja, ja, klar. Aber da wird dann immer so eine Gleichung aufgemacht. Wir sind für die Bewahrung der Artenvielfalt jetzt in Bezug auf Pflanzen und Tiere. Ja. Also da hast du sozusagen das ökologische Element und dann wird immer geschlossen und wir sind auch für die Artenvielfalt der Kulturen. Also das ist das sozusagen das Positive, was der sogenannten kulturellen Homogenisierung entgegengesetzt wird, so als wären Kulturen immer so voneinander abgegrenzte, unveränderliche Einheiten, die nicht in irgendwelchen Kontakten, irgendwelchen wechselseitigen Verbindungen bestehen. Also insofern sehe ich da schon so eine gewisse Überschneidung auch.
Ja, das ist sicherlich auch ein spannender Punkt. Ich komme nochmal auf das zurück, was du am Anfang schon gesagt hast. Und zwar, dass die NPD das Thema Ökologie unter dem Stichwort Heimatschutz besetzt. Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie sie das macht?
Die NPD hat sich zunächst mal überhaupt nicht für das Thema Umweltschutz interessiert und hat dann erst 1973, als die Umweltbewegung schon, also diese neue Umweltbewegung schon in Fahrt kam, angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat dann 1973 das erstmals in ihr Programm auch aufgenommen, immer unter diesem Gesichtspunkt dann gesundes Erbgut des deutschen Volkes, Volksgesundheit, das war so die Leitlinie, und hat dann in den neueren Programmen, die man jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren findet, geht es dann immer, dass sie Gentechnik zum Beispiel kritisieren und ablehnen, dass sie gegen Atomanlagen sind, wobei es dann in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise so einen Antrag gab vor kurzem, sich vor allen Dingen gegen Atomanlagen in Polen zu richten. Also da hat es immer dann so eine nationalistische Schlagseite auch. Atomtod aus Polen ist dann die Parole, so ähnlich wie die FPÖ in Österreich, die ja vor einigen Jahren dieses Volksbegehren gegen das Atomkraftwerk Temelin gestartet hat, was dann verbunden wurde mit der Forderung, wenn die Atomanlagen weiter betreiben, dann dürften sie nicht in die EU aufgenommen werden. Also wo immer versucht wird, so eine Verbindung hinzukriegen zwischen Ablehnung der Atomenergie und einer nationalistischen Position. Und ein ganz wichtige Parole für sowohl für die NPD, aber auch für die Kameradschaften oder für diese neue Kleinpartei Dritter Weg ist Umweltschutz als Heimatschutz. Also da geht es jetzt weniger darum, irgendwelche Tiere oder Pflanzen zu erhalten, sondern da wird immer gesagt, diese Veränderungen würden sozusagen das Aussterben der Deutschen beschleunigen, würden die genetische Reinheit, die Volksgesundheit, das genetisch-biologische Erbe zerstören. Da sieht man, worum es eigentlich geht, nämlich dass dahinter immer bestimmte nationalistische und rassistische Vorstellungen eigentlich stecken.
Denn noch irgendwas, was du von dir aus noch gern hinzufügen würdest?
Mir ist eins ganz wichtig, und zwar, dass Nazis solche Themen wie Ökologie aufgreifen. Kann man schlimm finden, ist sicher auch schlimm, aber es ist nichts Besonderes. Nazis haben immer schon versucht, jeden Konflikt, jeden Widerspruch aufzugreifen, gemäß ihrer Weltanschauung zu interpretieren und dann damit Anhänger zu rekrutieren. Die sind dabei extrem flexibel, widersprüchlich, untereinander nicht immer einig, aber auch gefährlich. Das andere ist, was ich fast für gefährlicher halte, weil es so ein bisschen unter der öffentlichen Aufmerksamkeit eben läuft, sind bestimmte Strömungen und Trends, die gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt sind, zum Beispiel die Anthroposophie, obwohl sie auf einer okkult-esoterischen Weltanschauung aufbaut und auch auf einer bestimmten Rassenlehre aufbaut und ist dann trotzdem mit ihren Demeter-Produkten, mit Velleda vertreten. Oder auch die Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell mit der Behauptung, der Zins wäre das Grund allen Übels, die wiederum über Regionalgeld und Tauschringe, aber auch über in dieser Postwachstumsdiskussion mit dem Nico Pech stark vertreten sind, oder auch mit dem Christian Felber, der mit dieser Gemeinwohlökonomie, mit diesem Schlagwort Gemeinwohlökonomie durch die Lande zieht, wo es ja auch darum geht, ökologische und soziale Aspekte zusammenzubringen, und der wiederum dann bei einer Verfassungsbeschwerde gegen den EU-Rettungsschirm mit Leuten aus der AfD zusammenarbeitet, mit Anthroposophen und Gesellianern. Also da gibt es einen Haufen so Verbindungspunkte zwischen Rechten und Linken, wo ich denke, da sollten wir einen starken Schwerpunkt drauflegen, ein Auge drauflegen, das zu recherchieren und auch zu kritisieren. Weil auf diesen Wegen eigentlich viel mehr rechtes Gedankengut transportiert wird, so scheinbar harmlos, als wenn immer schon gleich ersichtlich ist, dass da die NPD oder Kameradschaften dahinter stecken.
Soweit das Interview von meiner Kollegin Caro mit dem Journalisten und Buchautor Peter Bierl. Er wird am Freitag, den 27.06., also am jetzigen Freitag, im Agrikulturfestival, im Programm des Agrikulturfestivals, seinen Vortrag Feindbild Mensch, Ökofaschismus, Esoterik und Biozentrismus im Winterer Foyer halten. Freitag um 18 Uhr. Danach wird es, wie gesagt, auch eine Diskussion geben, wo diese Thesen auch mal kritisch hinterfragt werden können. Aber die Allianz zwischen AfDlern und anderen Rechtskonservativen und den Gemeinwohlleuten gegen den Euroschirm ist sicherlich eine Frage, die kritisiert werden muss und kritisiert werden kann. Jetzt spiele ich euch nochmal ein Lied von Matou Noir, La Flaque, ein. Und danach gibt es nochmal einen Veranstaltungshinweis, der sich über das Agrikulturfestival hinaus begeben wird. Nämlich dann geht es um das Reclaim the Fields und das Aktionscamp, das Anfang Juli in der Nähe von Leipzig stattfindet, von 7. bis 15. Juli. Jetzt aber erstmal Matou Noir mit La Flaque. Mit Matou Noir im Hintergrund die Veranstaltungshinweise, wie angekündigt, das Reclaim the Fields Camp findet vom 17. bis zum 15. Juli in Seelis bei Leipzig statt und dort wird es unter anderem um Green Economy, Transition Towns, die Technologiekritik an der heutigen Lebensweise und auch solidarische Landwirtschaft, Anspruch und Wirklichkeit. Die Gemüsekoop Rote Beete wird dort einen Workshop anbieten. Es gibt außerdem einen Vortrag zu solidarischer Landwirtschaft in Rumänien und die TTIP Freihandelsabkommen werden diskutiert sowie von den Widerstandsbewegungen in Indien berichtet. Viele selbstverwaltete Workshops, die vor allem zwischen Freitag und Sonntag stattfinden und vorher ist irgendwie eher Auf- und Abbau, aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, das selbst organisierte Camp mit zu organisieren, denn von selbst organisiert es sich nicht. Ich würde sagen, das war's für Logbuch Surlavi von der heutigen Juni-Ausgabe. Verabschieden tue ich mich aus dem Studio. Ich bin Fabian und wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Grandissima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa en la cara, dos soles, sin palabras habla.
gesund.